Wir befinden uns aktuell seit circa einem Jahr, ich denke im August letzten Jahres haben wir angefangen, den ersten Timotheusbrief auszulegen. Wir kommen langsam dem Ende zu, aber noch nicht ganz. Wir befinden uns hier am Ende des fünften Kapitels. Und ich will ganz kurz nur nochmal in Erinnerung rufen, wieso Paulus diesen Brief geschrieben hat und auch, was der Zweck oder was der Inhalt dieses Briefes ist. Und ich hoffe sehr, dass die Dinge, die ich euch jetzt sagen werde, euch langsam nerven, weil ihr sie schon kennt. Das ist gut, das ist mein Ziel. Ihr sollt wissen, wieso dieser Brief geschrieben wurde. Paulus erinnert Timotheus im ersten Kapitel in Vers 3 daran, was seine Aufgabe in Ephesus ist. Timotheus befindet sich in einer christlichen Gemeinde in Ephesus, um diese Gemeinde dort anstelle von Paulus zu leiten und zu führen. Und Paulus schreibt dort, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, mit dem Ziel, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Das ist das Ziel, weshalb Timotheus in Ephesus bleiben sollte. Es gab Lehrer, falsche Lehrer in Ephesus, die ein falsches Evangelium gepredigt haben. Und Timotheus hatte die Aufgabe von Paulus bekommen, diese falschen Lehrer ihnen zu gebieten, aufzuhören, diese falschen Lehren zu verbreiten. Und wir haben im Laufe der Auslegung gesehen, dass damit eingeschlossen ist, diese falschen Lehrer, wenn sie nicht gehorsam sind, auch auszuschließen, was Paulus selbst getan hat. Deswegen sollte Timotheus in Ephesus bleiben. Der Grund, weshalb Paulus diesen Brief aber nochmal schrieb, finden wir in Kapitel 3, Vers 14 und 15. Dort schreibt Paulus, dies schreibe ich dir, also diesen Brief, all das, was ich bisher geschrieben habe und was noch kommen wird, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, also wenn ich nicht rechtzeitig zu dir kommen kann, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Diese falschen Lehrer haben Unordnung, Chaos und Unruhe in die Gemeinde gebracht und diese biblische, gottgefällige Struktur durcheinander gebracht. Und Timotheus wird von Paulus hier unterwiesen, wie sich eine biblische Gemeinde auf dieser Erde verhalten soll und wie sie strukturiert sein soll. Das ist das Herzensanliegen von Paulus, dass Timotheus weiß, was er zu tun hat. Dass Timotheus wird hier angewiesen und unterwiesen, wie er den falschen Lehrern gebieten soll, ihre falschen Lehrer nicht mehr zu lehren. Und wir befinden uns seit Kapitel 2 in dem Teil dieses Briefes, wo Paulus explizit diese Ordnung der Gemeinde anspricht, nicht wahr? Wir haben ab Kapitel 2 gesehen, was die Hauptaufgabe der Gemeinde ist, wenn sie zusammenkommen, dass sie beten sollen, wie die Männer beten sollen, aber wie auch die Frauen durch einen Gott wohlgefälliges und gottesfürchtiges Leben, ein Leben des Gebets leben sollen. Und dann hat Paulus aufgezeigt, wie Älteste in der Gemeinde aussehen sollen. Er ist weitergegangen und hat aufgezeigt, wie Diakone in der Gemeinde aussehen sollen. Der Charakter der Diakone. Und dann sind wir weitergegangen und er hat aufgezeigt, wie der Charakter eines treuen Dieners in der Gemeinde aussehen soll. Und die letzten Bibelstunden haben wir uns damit befasst, wie man mit Witwen oder um es etwas gröber zu sagen, wie man mit bedürftigen Menschen in der Gemeinde umgehen soll. Das war so die grobe Struktur, über die Paulus geredet hat. Und jetzt kommen wir in Kapitel 5, ab Vers 17, zu einem Punkt, wo Paulus erneut die Ältesten anspricht. Wieso hat Paulus, nachdem er die Qualifikation von den Ältesten in Kapitel 3 aufgelistet hat, nicht gleich im Anschluss das geschrieben, was wir jetzt gelesen haben, wie man mit Ältesten umgehen soll, die fleißig sind, wie man mit Ältesten umgehen soll, die sündigen. Wieso kommt erstmal dazwischen, kommen dazwischen viele andere Punkte und Paulus spricht jetzt wieder über die Ältesten? Das ist eine gute Frage. Und ich denke einfach, dass all das, was Paulus seither gesagt hat, nachdem er aufgezeigt hat, wie die Qualifikation eines Ältesten aussehen soll, er jetzt erneut die Ältesten anspricht, um aufzuzeigen, das alles ist die Aufgabe eines Ältesten. Darum soll sich ein Ältester kümmern. Ein Ältester soll sich darum kümmern, die gesunde Lehre zu lehren. Ein Ältester soll sich darum kümmern, nicht zu viel Fokus auf seinen Körper, auf das Irdische zu richten, sondern vielmehr auf die Frömmigkeit. Ein Ältester soll sich darum kümmern, auf sich selbst Acht zu geben und auf die Lehre. Ein Ältester soll sich auch um die Bedürftigen kümmern, ein Ältester soll die Gemeinde ermahnen und all diese Dinge. Und er will uns aufzeigen, dass all das eine große Verantwortung für die Ältesten ist. Und er zeigt uns hier erneut auf, was die Aufgaben eines Ältesten sind, aber auch, wie man mit Ältesten umgehen soll. Er zeigt uns einerseits, wie man mit fleißigen Ältesten umgehen soll, die wohl vorstehen, aber anschließend zeigt er uns auch auf, wie man mit Ältesten umgehen soll, die nicht wohl vorstehen. Älteste, die sündigen. Das ist ein Herzensanliegen von Paulus, wisst ihr? Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott den Ältesten eine enorme Verantwortung auf die Schultern gelegt hat. Natürlich ist Gott durch seine Gnade am Wirken und hilft den Ältesten. Aber wir sehen hier, dass die Struktur in einer Gemeinde, dass die Ältesten dafür verantwortlich sind, dass das alles gegeben ist und dass das alles biblisch und Gott wohlgefällig abläuft und geordnet ist. Und wir wollen heute diese zwei Punkte näher anschauen. Der Umgang mit fleißigen Ältesten und der Umgang mit sündigen Ältesten oder Älteste, die gesündigt haben. Diese zwei Punkte, die Paulus hier anspricht, die sind enorm wichtig und ich hoffe sehr, dass wir mit Gottes Hilfe diese Punkte näher beleuchten werden, damit ihr als Gemeinde und auch wir als Älteste von Gott selbst unterwiesen werden, ehrfürchtig vor ihm zu wandeln, füreinander zu beten und vor allen Dingen auch zu wissen, was die Aufgaben und die Verantwortungen von den Ältesten in der Gemeinde sind. In den Versen 17 und 18 wird uns erstens aufgezeigt, was einen fleißigen Ältesten ausmacht. Also was seine Aufgaben sind und anschließend wird uns auch gezeigt, wie man mit so einem fleißigen Ältesten umgehen soll. Und es werden uns hier zwei Bereiche aufgezeigt, zwei Verantwortungsbereiche eines Ältesten. Und ich würde sagen, es gibt nur diese zwei Hauptverantwortungsbereiche eines Ältesten. Das ist einmal hier in Vers 17 das Vorstehen. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Und einmal die Ältesten, die in Wort und Lehre arbeiten. Diese zwei Punkte. Einmal die Ältesten, die vorstehen und einmal die Ältesten, die in Wort und in Lehre arbeiten. Das sind die zwei Hauptbereiche, in denen ein Ältester dient. Und diese zwei wollen wir nun näher untersuchen. Beim genaueren Hinsehen wird uns auffallen, dass Paulus hier zwischen einem nicht öffentlichen und einem öffentlichen Dienst redet. Das Vorstehen ist eher ein nicht öffentlicher, ein privater, ein nicht sichtbarer Bereich, in dem ein Ältester dient. Und dass die Arbeit im Wort und in der Lehre ist ein öffentlicher Dienst. Und darauf werden wir jetzt ganz kurz eingehen. Zunächst mal dieser nicht öffentliche Dienst, das Wohlvorstehen, von dem Paulus hier redet. Wie wir in den vergangenen Bibelstunden schon öfters gesehen haben, bedeutet dieses Wort Vorstehen leiten, sich um etwas kümmern, auch Sorge haben um etwas, das bedeutet dieses Wort Vorstehen. Und diese Aufgabe, die Gemeinde zu leiten, sich um die Angelegenheiten der Gemeinde zu kümmern, Sorge haben um die Gemeinde, um die Seelen derer, denen man dient, diese Aufgabe erstreckt sich über ein großes Feld in der Gemeindearbeit. Dieser Dienst geschieht oft im Verborgenen. Oft sieht man diese Dinge nicht, die ein Ältester tut, wenn er leitet, wenn er sich um Angelegenheiten kümmert, nicht in der Öffentlichkeit, wenn er in seinem Herzen, in seinem Kämmerlein Sorge trägt um Seelen der Gemeinde. Das ist ein nicht öffentlicher Bereich. Unter anderem, wenn wir in den unmittelbaren Kontext dieser Verse schauen, besteht dieser nicht sichtbare Bereich auch darin, den Bedürftigen zu helfen. Im ganzen fünften Kapitel von Vers 2 bis Vers 16 hat Paulus Timotheus unterwiesen, wie er mit den Witwen umgehen soll, die wirkliche Witwen sind. Und wir können an diesem Bereich etwas ausdehnen und sagen, hier geht es um bedürftige Menschen. In der antiken Zeit waren die Witwen äußerst bedürftig. Wenn der Mann wegfiel, wenn der Mann gestorben ist, der Haupternährer der Familie, dann musste man die Witwen unterstützen, wenn sie alt waren. Paulus hat uns auch deutlich aufgezeigt, nach welchen Kriterien wir hier vorgehen müssen. In unserer Zeit unterstützt der Staat im großen Teil. Nichtsdestotrotz können wir sagen, ein Ältester muss sich darum kümmern, dass die Bedürftigen in der Gemeinde versorgt werden. Wie auch immer dies aussieht, ob er Diakone einsetzt oder ob er andere Leute anspricht. Fakt ist, diese Sache geschieht nicht öffentlich. Vielleicht bekommt man hier und dort mal was mit, dass dort wo geholfen wird, aber das passiert eher im Verborgenen. Ein Ältester soll sich aber auch um die Gemeindeordnung kümmern. Wenn wir nicht in den unmittelbaren, sondern in den allgemeinen Kontext dieses Briefes hineinschauen, wie wir zu Beginn schon gesehen haben, muss sich Timotheus darum kümmern, dass die Struktur in der Gemeinde gegeben ist. Das ist ein nicht sichtbarer Bereich, wo sich ein Ältester hingibt, wo er sich Gedanken macht, wo er sich mit den Mitältesten berät. Wie können wir hier und dort Strukturen in die Gemeinde bringen, die aus dem Wort Gottes kommen, dass diese Gemeinde eine biblische, im Wort gegründete Gemeinde ist. Wie wir auch in Kapitel 5, Vers 1 gesehen haben, besteht ein nicht sichtbarer Bereich, und das ist ein sehr großer Bereich, darin zu ermahnen oder auch, um es etwas besser auszudrücken, um Seelsorge mit Geschwistern aus der Gemeinde zu machen. Kapitel 5, Vers 1 zeigt Paulus auf, wie Timotheus mit älteren Männern, mit jüngeren Männern, mit älteren Schwestern und jüngeren Schwestern umgehen soll, wie er sie ermahnen, beziehungsweise wie er sie zur Seite holen soll, wie er sie ermutigen soll, wie er mit ihnen umgehen soll. Das ist oft ein Bereich, den man nicht sieht. Das ist wahrscheinlich der Bereich, wo die meisten Wunden geflickt werden, wo die meisten Konflikte behoben werden. Das, was man nicht sieht. Aber solche nicht sichtbaren Bereiche im Dienst eines Ältesten besteht auch darin, zu beten. Wenn Kranke die Ältesten rufen, um für sie zu beten zu lassen, aber auch das private Gebet eines Ältesten in seinem Kämmerlein. Die Apostel sagen in Apostelgeschichte 6, dass sie weiter im Wort und im Gebet verharren wollen. Das ist die Aufgabe, dass man in der Gegenwart Gottes ist, dass man seine Gemeinde vor den Thron Gottes bringt, einzelne Geschwister vor den Thron Gottes bringt. Das ist ein nicht sichtbarer Bereich, in dem ein Ältester dient. Hausbesuche und viele andere Dienste, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt Dinge, und das ist wahrscheinlich die größte Zeit eines Ältesten wird damit verbracht, diese nicht sichtbaren Dienste auszuführen. Und diese Dienste bringen eine sehr große Verantwortung mit sich. Hier geht es nicht um nicht weniger als um Seelen, die eine Ewigkeit entweder in der Hölle oder im Himmel verbringen werden. Und Gott hat diese Seelen den Ältesten anvertraut. Lasst uns gemeinsam Hebräer 13 aufschlagen. Letztes Jahr bei der Ältesteneinsegnung wurde über diesen Vers gepredigt. Kapitel 13, Vers 17. Dort wird uns nochmal deutlich aufgezeigt, welche Verantwortung, aber auch welche Aufgabe die Ältesten haben. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Die Ältesten wachen über eure Seelen, die eines Tages Rechenschaft ablegen werden vor Gott, die vor Gott stehen werden. Und deswegen sagt Paulus auch an einer Stelle in der Apostelgeschichte, dass er den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt hat und dass er sich nicht schuldig weiß, in diesem Sinne sagt er es, dass er ihnen irgendetwas vorenthalten habe. Und das ist eine große Verantwortung von den Ältesten. Und schaut mal, hier heißt es, dass sie über eure Seelen wachen. Eine Wache ist meistens nachts an einem Ort, der nicht gesehen wird, um etwas zu bewachen, nicht wahr? Eine Wache dient dazu, oder sollte man eigentlich nicht sehen. Wenn man eine Burg zum Beispiel bewacht hat, im Mittelalter kann ich mir das vorstellen, wie eine Wache dort stand auf der Burg und sie war auch nachts dort und sie wurde nicht gesehen. genau so wachen die Ältesten über die Seelen der Gemeinde. Sie tragen Lasten mit sich in die Nacht hinein und bringen sie vor Gottes Thron und sie ringen alleine oft mit Dingen. Sie wachen über eure Seelen als solche, die eines Tages Rechenschaft ablegen werden vor Gottes Thron. Ich denke, wenn ein Ältester diese Funktion nicht ausübt, wenn ein Ältester nicht wacht, wenn ein Ältester nicht oft beladen ist mit Lasten und die er vor den Thron Gottes bringt, dann hat er die Verantwortung nicht wahrgenommen, die er hat, beziehungsweise dann hat er niemals den Ruf von Gott verspürt, über Seelen zu wachen. Und hier zeigt uns der Hebräerbriefschreiber, was die Verantwortung ist, aber auch wie die Aufgabe eines Ältesten aussieht in einem nicht öffentlichen Bereich. Dies sollte also einen guten, fleißigen Ältesten ausmachen. Ein Ältester, der wohl vorsteht. Und dieses Wort wohl, welches Paulus hier verwendet, bedeutet sehr gut oder exzellent, vortrefflich. Ein Ältester, der vortrefflich, der exzellent, der sehr gut die Gemeinde leitet, der sehr gut sich um die Seelen sorgt, der sich sehr gut um die Angelegenheiten in der Gemeinde kümmert. So ein Ältester soll für doppelte Ehre würdig erachtet werden, sagt Paulus. Nun, wieso betont Paulus dies hier nochmal so deutlich, dass ein Ältester erst dann für doppelte Ehre würdig erachtet werden soll, wenn er gut vorsteht? Wir haben es bisher schon häufig gesehen, dass es in Ephesus, in der Gemeinde, Menschen gab, und wir können davon ausgehen, dass sie Leiter der Gemeinde waren, die nicht wohl vorgestanden haben, die ein falsches Evangelium gepredigt haben, die einen Schein von Frömmigkeit hatten, aber durch ihre Werke haben sie den Glauben verleugnet. Und deswegen zeigt Paulus hier nochmal deutlich auf, nur diejenigen, die wirklich wohl vorstehen, diejenigen, die sich bewährt haben in ihrem Dienst, diejenigen, die das wahre Evangelium predigen und die sich um die Angelegenheiten der Gemeinde wirklich kümmern, diese Ältesten sollen für doppelte Ehre würdig geachtet werden. Und die anderen, die falschen Lehrer, gebiete ihnen nicht weiter, diese falschen Lehren zu verbreiten. Das ist so grob der nicht öffentliche Bereich eines Ältesten, das Wohlvorstehen. Der zweite Bereich, den Paulus hier anspricht am Ende von Vers 17, ist der öffentliche Bereich, der sichtbare Dienst eines Ältesten. Und Paulus sagt hier, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten, das ist der sichtbare, das ist der öffentliche Dienst eines Ältesten, im Wort und in Lehre zu arbeiten. Und mit diesem Wort besonders, welches Paulus hier verwendet, bezieht er sich auf die doppelte Ehre, die ein Ältester bekommen soll. Er sagt, diejenigen, die wohl vorstehen, sollen doppelte Ehre bekommen, aber besonders diejenigen, die in Wort und in Lehre arbeiten. Und hier sehen wir, dass Paulus einen Unterschied macht zwischen dem nicht öffentlichen Dienst und dem öffentlichen Dienst, nicht wahr? Mit diesem Wort besonders macht Paulus einen Unterschied. Es gibt also Älteste in der Gemeinde, die mehr in diesem nicht sichtbaren Bereich dienen, die mehr die Gemeinde leiten, die mehr Seelsorge betreiben, die sich mehr um die Strukturen der Gemeinde kümmern. Und dann gibt es wiederum andere Älteste, die sich überwiegend dem Lehrdienst und dem Predigtdienst widmen. Das wird aus diesem Text deutlich. Und deswegen ist es auch gut, biblisch und äußerst gesund, wenn eine Gemeinde mehr Älteste hat, dass diese Lasten auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Und wieso macht Paulus hier so einen Unterschied? Wir haben bereits gesehen, dass ein Ältester laut 1. Timotheus 3 erst qualifiziert ist, ein Ältester zu sein, wenn er die Lehrgabe hat, wenn er fähig ist zu lehren. Jemand, der nicht in der Lage ist, Gottes Wort zu lehren, der ist auch nicht qualifiziert, ein Ältester zu sein. Und dennoch müssen wir auch sehen, dass Gott manchen Ältesten eher die Gabe geschenkt hat, in nicht öffentlichen Bereichen zu lehren. Und damit meine ich zum Beispiel Hauskreise, Seelsorge oder einfach unter vier Augen zu unterweisen. Manche Älteste haben nicht so sehr die Gabe, auf der Kanzel zu stehen und in der Öffentlichkeit Gottes Wort zu predigen, sondern eher im privaten Bereich. Was nicht bedeutet, dass sie nicht qualifiziert sind. Wenn sie im privaten Bereich andere unterweisen und zu Christus führen können, sind sie qualifiziert, Älteste zu sein. Wiederum andere Älteste hat Gott besonders qualifiziert und besonders begabt, in der Öffentlichkeit zu predigen und zu lehren. Und hier spricht Paulus genau diese Leute an, die in der Gemeinde im Wort und in der Lehre arbeiten, die hauptsächlich die Gemeinde in der Öffentlichkeit unterweisen, die hauptsächlich von der Kanzel predigen und das ausführen, was Paulus in 1. Timotheus 4 deutlich aufgezeigt hat, dass Timotheus anhalten soll mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen und mit dem Lehren in der Öffentlichkeit. Diese Ältesten spricht Paulus jetzt besonders an. Und ich denke, weshalb Paulus hier so einen Unterschied macht zwischen dem nicht öffentlichen und dem öffentlichen Bereich, ist, weil das Wort Gottes schon immer Priorität, ob es im Volk Israel ist oder in der Gemeinde ist, schon immer Priorität hatte. Die Verkündigung von Gottes Wort hat für Gott Priorität. Die Verkündigung von Gottes Wort muss Priorität Nummer eins in der Gemeinde Jesu Christi sein. In dem ganzen Brief, das ist das Thema von Paulus in diesem Brief, in dem ganzen Brief zeigt Paulus Timotheus auf, wie er erstens die falschen Lehre unterweisen soll, indem er lehrt, das richtige Evangelium, und was er in der Gemeinde tun soll. Er soll vorlesen, er soll lehren, er soll ermahnen, er soll an der guten Lehre festhalten. Das ist das Thema in diesem Brief, wie er in der Gemeinde, wie er sich im Haus Gottes verhalten soll, indem er das Wort Gottes verkündigt. Im Alten Testament hat Gott sein Wort und sein Wille durch die Predigt seiner Propheten offenbart, nicht wahr? Es waren immer Propheten, die verbal gesprochen haben und Gottes Wort zum Volk geredet haben. Dadurch hat Gottes Volk und auch die Heiden übrigens Gottes Offenbarung empfangen. Wenn wir auf unseren Herrn Jesus Christus schauen, sein Dienst bestand überwiegend im Predigen, nicht wahr? Ja, er hat Kranke geheilt und Wunder getan, aber er kam und hat das Reich Gottes gepredigt. Jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, wer es war, aber er hat treffend gesagt, Gott machte den einzigen Sohn, den er hatte, zu einem Prediger. Jesus Christus kam auf diese Erde und hat gepredigt, wie einer, der Vollmacht hatte, nicht wie die Pharisäer. Die Errettung geschieht allein durch die Predigt, durch das gepredigte Wort Gottes. Indem man das Evangelium predigt, wirkt der Geist Gottes und rettet Seelen. Gott selbst bezeugt von seinem Wort, dass sein Wort abbricht und abhaut, dass sein Wort verzehrt wie Feuer, dass es zerschmettert wie ein Hammer, aber auch, dass es heilt und wiederherstellt, dass es lebensspendend ist. Das Wort Gottes soll gepredigt werden, weil dadurch Gottes Stimme gehört wird und weil dadurch Menschen gerettet werden und weil dadurch seine Gemeinde geheiligt wird. Und deswegen macht Paulus hier so einen Unterschied. Und wir sehen auch in der Kirchengeschichte, immer wenn in der Kirchengeschichte eine geistliche Erweckung entstanden ist, dann können wir darauf zurückführen, dass Gottes Wort in Klarheit gepredigt wurde, dass das Evangelium unverfälscht verkündigt wurde. Und dann konnte sein Wort die Herzen erreichen. Und deswegen legt Paulus hier so viel Wert darauf. Besonders diejenigen, die predigen, die in Wort und Lehre arbeiten. Und dieses Wort arbeiten ist dasselbe Wort, welches Paulus in Kapitel 4, Vers 10 gebraucht hat. Denn dafür arbeiten wir, sagt Paulus. Dieses Wort beschreibt ein Arbeiten bis zum Rande der Erschöpfung. Ein fleißiges, eine schweißtreibende Arbeit. Das ist das Wort, welches Paulus hier verwendet. Diejenigen, die nicht die daheim ein paar Bücher lesen und sich ein paar Notizen machen und dann vorne an die Kanzel sich stellen und predigen, sondern diejenigen, die buckeln, die arbeiten, die sich hingeben, um Gottes Wort der Gemeinde zu verkündigen. Diese Leute sollen doppelter Ehre für würdig erachtet werden. 2. Timotheus geht Paulus noch mehr auf diesen Dienst des Predigens ein und in Kapitel 2, Vers 15 wird uns nochmal etwas deutlicher aufgezeigt, was Paulus damit meint, was es heißt, im Wort und in der Lehre zu arbeiten. Dort sagt er an diesen Timotheus, befleißige dich, also sei fleißig, gib dir Mühe, arbeite, Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 2. Timotheus 2, Vers 15. Schau, dass du dich vor Gott nicht schämen musst. Sei fleißig, bemühe dich. Nimm diesen Dienst nicht auf die leichte Schulter. Wir haben die Zeit nicht, aber etwas später in Kapitel 4 zeigt er sogar auf, dass ich bezeuge dir ernstlich vor Gott und vor Christus Jesus. Also er nimmt hier Gott und seinen Sohn als Zeugen her, predige das Wort. Das ist die Aufgabe von den Ältesten in der Gemeinde, Gottes Wort zu predigen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Er sollte daran arbeiten, ein Ältester, er sollte sich Mühe geben, er sollte fleißig sein, den Text, den er am Sonntag predigt oder auch am Mittwoch, zu studieren, zu kennen. Den Gedanken, den der Heilige Geist hatte, als er dieses Wort inspirierte, zu erforschen, zu erkennen und diesen Gedanken und nichts anderes der Gemeinde zu verkündigen. Das ist harte Arbeit. Er sollte auch daran arbeiten, wenn er diesen Punkt erfasst hat, wenn er den Gedanken verstanden hat, den Gott mit diesem Text vorhat, ihn in eine Struktur zu bringen, sodass die Gemeinde logisch verstehen und nachvollziehen kann, wie der Prediger auf diesen Punkt gekommen ist. Es ist nicht einfach so, dass ich euch irgendetwas erzähle und ihr entweder mitkommt oder nicht mitkommt. Ich will, dass ihr versteht, und das sollte jeder Prediger, ihr versteht, wie ich darauf komme. Dass ihr zu Hause, wenn ihr zu Hause die Bibel lest, genau auf denselben Schluss kommen könnt wie ich. Ich will mich bemühen, Illustrationen und Anwendungen zu bringen. Es ist, kurz gesagt, schweißtreibende Arbeit. Das ist, was Paulus hier sagt. Und deswegen sollen diese Ältesten doppelte Ehre für würdig geachtet werden. Und Paulus macht hier keinen Unterschied und zeigt nicht auf, hier sind diejenigen, die vorstehen, die sollen auch geehrt werden und hier sind die Prediger, die sollen doppelte Ehre. Das ist nicht, was Paulus hier sagen will. Paulus macht hier keinen Unterschied. Die Verantwortung und die Aufgaben sind vor Gott gleich. Aber er will einfach noch mal aufzeigen, was die Priorität ist in der Gemeinde, und das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Nun, wie soll Paulus, wie soll Timotheus, wie sollen wir mit solchen Ältesten umgehen? Mit Ältesten, die wohl vorstehen, mit Ältesten, die die Gemeinde im nicht öffentlichen Bereich anleiten, sich um sie sorgen und sich um sie kümmern. Wie sollen wir mit Ältesten umgehen, die wirklich hart arbeiten, um der Gemeinde Gottes Wort zu predigen? Paulus sagt es in der Mitte von Vers 17. Diese Ältesten lasst doppelter Ehre für würdig erachtet werden. Was meint Paulus, wenn er hier von einer doppelten Ehre redet? Dieses Wort Ehre kam bereits in Kapitel 5, Vers 3 vor, wo es um die Witwen geht. Und dort sagt Paulus, Ehre die Witwen, die wirkliche Witwen sind. Hier ist dasselbe Wort gebraucht von Paulus, wie bei uns in Kapitel 5, Vers 17. Und einerseits kann dieses Wort Ehre bedeuten Wertschätzung, Respekt und Achtung. Also kurz gesagt Ehrerbietung, Ehre. Aber andererseits kann dieses griechische Wort auch bedeuten Entlohnung oder Gehalt. Und wenn wir Kapitel 5, Vers 3 betrachten, wo es um die Witwen geht oder in unserem Kontext um bedürftige Menschen, dann können wir davon ausgehen, dass Paulus eher die Entlohnung meint, dass wir diejenigen, die bedürftig sind, die Witwen, die nicht finanziell getragen werden mehr, dass wir sie entlohnen sollen, dass wir sie tragen sollen finanziell. In Kapitel 6, Vers 1, wird erneut dieses selbe Wort Ehre verwendet, aber in einem anderen Kontext. Dort sagt Paulus, alle die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. In diesem Kontext geht es nicht mehr um Entlohnung, sondern die Arbeitgeber, du als Arbeitgeber sollst deinen du als Arbeitnehmer sollst deinen Arbeitgeber ehren, du sollst ihm Wertschätzung, du sollst ihm Respekt gegenüberbringen. Wir sehen diese zwei Seiten, Entlohnung und Respekt. Was meint Paulus in unserem Text, wenn er davon redet, dass wir die Ältesten doppelte Ehre entgegenbringen sollen? Danke, Alex sagt beides. Dann muss ich ja nicht weitermachen. Ausleger sind sich hier unterschiedlicher Meinung. Die einen sagen, hier geht es um Ehrerbietung, die anderen sagen, hier geht es um Entlohnung. Wiederum andere sagen, dieses Wort doppelte Ehre bedeutet beides. Doppelt. Also wir sollen ihnen Wertschätzung entgegenbringen und wir sollen sie, wenn möglich, wenn die Gemeinde groß genug ist, entlohnen. Ich denke auch, dass hier beides gemeint ist. Ich denke auch, dass Gott hier aufzeigen will, wir sollen untereinander so oder so, unter Geschwistern, aber auch in der Welt, wir sollen respektvoll miteinander umgehen. Aber diejenigen, die euch anleiten, sollen respektiert werden, aber auch entlohnt werden. Ich denke, Paulus meint hier beides, der Heilige Geist meint hier beides. Aber wenn wir den Kontext anschauen, was wir gleich machen werden, denke ich, dass Paulus eher auf die Entlohnung eingeht und eingehen will, als auf die Wertschätzung, wobei beides richtig ist. Lasst uns Vers 18 genauer anschauen. Also Paulus sagt hier, die Ältesten, die wohl vorstehen, lasst doppelte Ehre für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten, denn jetzt begründet er, wieso sie doppelte Ehre für würdig erachtet werden sollen. Denn die Schrift sagt, Gottes Wort sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Paulus verwendet hier zwei Bibelstellen, die aufzeigen, dass derjenige, der arbeitet, auch entlohnt werden soll. Und deswegen schließe ich, dass Paulus hier in Vers 17 eher die Entlohnung meint. Ich denke, wir sind alle einverstanden, dass die Ältesten auch respektiert werden sollen. Aber anhand von Kontext können wir ganz schlicht sagen, hier meint Paulus die Entlohnung. Und er gebraucht hier einen Vers aus dem Alten Testament, aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 25, Vers 4, wo Gott einfach eine Reihe von Gesetzen aufzeigt dem Volk Israel. Und dann sagt er, wie aus dem Kontext gerissen, ein Ochse, der da drischt, dem sollst du das Maul nicht verbinden. Also ein Ochse, der arbeitet auf dem Feld, der hart arbeitet, verbinde sein Maul nicht. Wenn er arbeitet, dann soll er auch nebenbei essen können, was auf dem Boden liegt. Das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Ein Bild aus der Tierwelt, dass ein Tier entlohnt werden soll, wenn er arbeitet. Und diesen Vers greift Paulus hier im Timotheusbrief auf, aber auch erneut im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Und hier bezieht Paulus es auf die Arbeiter in der Gemeinde. Lass uns diesen Vers aufschlagen, 1. Korinther 9. Ab Vers 7, dort sagt Paulus, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz dies? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll, um daran teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir euer Fleischliches ernten? Also Paulus will hier offensichtlich darauf hinaus, dass diejenigen, die am Evangelium dienen, diejenigen, die in der Gemeinde dienen, auch von der Gemeinde entlohnt werden soll, wenn es möglich ist. Wir sehen am Beispiel von Paulus, dass er oft das Geld oder finanzielle Hilfe verweigert hat, weil er selbst gearbeitet hat, weil er niemandem zur Last sein wollte. Es ist kein Zwang, die Ältesten zu entlohnen, aber wenn es möglich ist, dann entlohnt die Ältesten für ihre harte Arbeit, sagt Paulus. Und in unserem Vers verwendet Paulus nochmal ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium. der Arbeiter seines Lohnes wert. Und interessanterweise, nur will ich das nebenbei, ich hatte gedacht, vielleicht eine ganze Bibelstunde dafür zu verwenden, aber das werde ich nicht machen. Aber Paulus sagt hier, die Schrift sagt und bezieht das Lukas-Evangelium als inspiriertes Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Damals war der Kanon des Neuen Testaments noch nicht abgeschlossen. Es waren nur einzelne Schriften herausgegeben von den Aposteln. Und Paulus bezieht, sagt hier, die Schrift sagt, Gottes Wort durch den Heiligen Geist inspiriert und zitiert das Lukas-Evangelium. Das ist sehr interessant und sehr ermutigend. Lasst uns diese Stelle auch nochmal aufschlagen. Lukas Kapitel 10. Und im Kontext von diesem Vers ruft Jesus 70 Jünger zusammen und sendet diese 70 Jünger aus. Und er sagt zu ihnen, dass sie hinausgehen sollen, dass sie weder Geldbeutel noch Taschen mit sich tragen sollen, weder Sandalen anziehen sollen, dass sie in Häuser gehen sollen, dass sie das Evangelium predigen sollen. Und dann sagt er in Kapitel 10, Vers 7, wenn sie in ein Haus kommen, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie euch anbieten. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Also Jesus lehrt hier diese 70 Jüngern, wenn sie in ein Haus kommen und wenn sie Essen und Trinken serviert bekommen, dann sollen sie dieses annehmen. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Sie arbeiten und sie werden entlohnt dafür. Und mit diesen zwei Versen aus dem Alten Testament und aus dem Lukas-Evangelium will Paulus deutlich machen, dass ein Ältester, der wohl vorsteht, ein Ältester, der in Wort und Lehre arbeitet, entlohnt werden soll. Dass er für seine harte Arbeit entlohnt werden soll. Dass die Gemeinde die Ältesten wertschätzt, dass sie verstehen, welche Last sie tragen, welche Verantwortung sie bekommen haben. Und wenn sie ihre Arbeit wirklich gut tun, wenn ihr seht, dass eure Ältesten um eure Seelen besorgt sind, wenn ihr seht, dass eure Ältesten wirklich ehrfürchtig, ehrwürdig und fleißig dienen, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern fleißig und am Ende des Tages sagen, ich habe nur meine Arbeit getan. Ich bin ein unwürdiger Knecht, so wie es unser Herr Jesus uns lehrt. Wenn ihr seht, dass eure Ältesten wirklich hingegeben um eure Seelen besorgt sind, dann geht mit ihnen so um, sagt Paulus. Seid respektvoll, seid ehrwürdig mit ihnen. Entlohnt sie, dass sie nicht irgendwie, man hört immer wieder von irgendwelchen Gemeinden, die ziemlich groß sind und ihre Ältesten werden nicht entlohnt und sind ziemlich arm. Das ist kein gutes Bild nach außen. Und ich bin dankbar für diese Gemeinde, dass die Gemeinde einen vollzeitlichen Ältesten angestellt hat und zwei weitere Brüder, die Teilzeit angestellt sind. Also das ist keine Kritik an euch, sondern vielmehr eine Ermutigung und ein Zuspruch, dass wir dem nachgehen, was Paulus hier sagt. Und wie die Ältesten ihre Zeit verbringen und so weiter, wie sie vor Gott wandeln, auch im Privaten, dafür müssen sie vor Gott gerade stehen. Aber ich hoffe sehr, dass ihr im Leben eurer Ältesten sehen könnt und dass ihr ihnen vertrauen könnt, dass sie genau das tun. Nun, Paulus hat uns aufgezeigt, was die Aufgaben von Ältesten sind, die fleißig sind und wie man mit fleißigen Ältesten umgeht. Anschließend zeigt Paulus, wie wir mit Ältesten umgehen sollen, die sündigen. Habt ihr bis hierhin Fragen oder Anmerkungen? Dann wollen wir weitergehen. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wir haben ja noch nächste Woche Zeit, wenn der Herr nicht kommt bis dahin und wir leben. Aber in Vers 19 und Vers 20 zeigt uns Paulus auf, wie wir mit Ältesten umgehen sollen, die sündigen. Und weil es auch immer wieder vorkommt, dass Älteste teilweise zu Unrecht beschuldigt werden oder auch angegriffen werden, baut Paulus zunächst mal eine Schutzmaßnahme auf für Älteste. Beziehungsweise er baut nicht nur eine Schutzmaßnahme auf für Älteste, sondern er nimmt Gottes Wort als Schutzmaßnahme für Älteste, die angegriffen werden. In Vers 20 heißt es, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Nimm keine Klage an gegen Älteste, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Dieses Wort Klage bedeutet Anschuldigung oder Anklage. Und Paulus ist sich dessen bewusst, dass es immer wieder vorkommt in Gemeinden, dass Älteste zu Unrecht angeklagt werden, dass Älteste zu Unrecht beschuldigt werden. Und deswegen baut Paulus hier eine Schutzmaßnahme auf und zitiert auch erneut aus dem Alten Testament und zeigt auf, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an. Es sei denn, es gibt 2 oder 3 Leute, die dasselbe bezeugen. Wisst ihr, oft sind es persönliche Gründe, wenn Anklagen gegen Älteste kommen, wenn der Charakter eines Ältesten jemandem nicht passt oder die Entscheidung, die ein Ältester getroffen hat. Und deswegen sagt Paulus hier, erst wenn ein Ältester sündigt, nicht wenn es hier um Vorlieben von anderen Leuten geht, sondern wenn ein Ältester sündigt, wenn er ein Gebot übertritt, wenn er Dinge tut, die ein Christ oder ein Ältester nicht tun soll, und wenn 2 oder 3 Leute diese Sünde bestätigen, erst dann sollst du handeln und diese Sache an die Öffentlichkeit vor die Gemeinde bringen. Das ist, was Paulus hier sagt. Prüfe die Anklage und schau, dass es von mehreren Zeugen belegt wird, was die Anklage oder was der Ankläger sagt. Paulus sagt hier, dass er bei 2 oder 3 Zeugen diese Anklage vor die Gemeinde bringen soll. Und hier bezieht er sich erneut auf das Gesetz Mose. Und wir wollen hier erneut 5. Mose aufschlagen, um zu sehen, dass Paulus hier wirklich wörtlich zitiert aus 5. Mose 19. 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde. Und wegen irgendeiner Sünde, bei irgendeiner Versündigung. Also wenn hier ein Zeuge auftritt, das soll nicht sein, das ist nicht gut, sagt Gott hier. Bei irgendeiner Versündigung, die er begeht, auf 2er Zeugenaussage oder auf 3er Zeugenaussage hin soll eine Sache bestätigt werden. Also erst wenn jemand sündigt und das sind 2 oder 3 Zeugen, dann soll diese Sache vor Gericht gebracht werden, sagt Gott hier zu seinem Volk im Gesetz Mose. Und diese Schutzmaßnahme nimmt Paulus hierher auch und sagt, Timotheus, pass auf, es werden immer wieder neue Leute kommen, die Älteste beschuldigen. Und achte darauf, wenn es sich hier um Sünde handelt und wenn 2 oder 3 Personen wirklich davon überzeugt sind oder Zeugen sind von dem, was passiert ist, erst dann sollst du diese Sache an die Öffentlichkeit, vor die Gemeinde bringen. Nun, es ist äußerst interessant, dass die Juden dieses heilige Gesetz, welches sie so ehren und hochhalten, bei der Verhörung und der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus gebrochen und missachtet haben. Ich will mit euch eine Stelle vorlesen. Bei der Vorbereitung war mir das so wichtig, dass wir das sehen, weil es auch so gut in diesen Kontext reinpasst. In Matthäus 26, ab Vers 59, Jesus wird verhört von den Juden, von seinem Volk. Und dort heißt es ab Vers 59, die Hohenpriester aber und das ganze Sinedrium suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins. Obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, sie haben kein falsches Zeugnis gefunden. Zuletzt aber traten 2 herzu, 2 Zeugen, und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht? Was bringen diese gegen dich vor? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zu Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und dann beschuldigen sie ihn der Lästerei, wo Jesus nicht gelästert hat, weil er der Sohn Gottes ist. Aber wir sehen hier, dass die, und sie gehen weiter mit Jesus, sie bringen ihn zu Pilatus und lassen ihn verurteilen. Und als er vor Pilatus stand, sagte Pilatus zu der Volksmenge in Johannes 18, Vers 29, welche Anklage bringt ihr gegen diese Menschen hervor? Und sie hatten keine Anklage. Sie wollten ihn umbringen. Sie wollten ihn aus dem Weg schaffen. Sie hatten keine Zeugen gegen ihn. Er war sündlos. Sie konnten nichts gegen ihn bringen. Aber weil Jesus so ein heiliges Leben gelebt hat und weil Jesus ihnen Wahrheit gepredigt hat und weil Jesus ihnen ihre Schuld aufgezeigt hat, wollten sie ihn loswerden und deswegen brachen sie ihr eigenes Gesetz und ließen ihn kreuzigen, obwohl sie kein falsches Zeugnis gegen ihn hatten, nicht ein einziger. Die Schutzmaßnahme, die Gott aufgebaut hat, hat das Volk Gottes gegen ihren Erlöser und Messias gebrochen. Und darauf will Paulus hinaus. Schaut mal, jemand, der die Wahrheit predigt, jemand, der, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit steht, jemand, der leitet, wird immer angegriffen werden. Und vor allen Dingen jemand, der kompromisslos zum Wort Gottes steht, wird angegriffen werden, so wie es unser Herr Jesus tat. Und deswegen sagt Paulus, nimm nicht jede Anklage an. Nur wenn ein Ältester sündigt und wenn es mehrere Leute bezeugen und bestätigen, dann erst nimm die Anklage an und bring diese Sache vor die Gemeinde. Sehen wir, das, was Paulus hier sagen will, dass es wirklich wichtig ist, dass es hier um Sünde geht und nicht um irgendwelche Lappalien oder Anklagen. Und wir müssen hier auch verstehen, dass man die Ältesten nicht einfach beobachtet und bei jeder kleinen Sünde oder bei jedem kleinen falschen Verhalten eines Ältesten den Ältesten packen und vor die Gemeinde stellen. Das ist nicht, was Paulus hier im Sinn hat. Wisst ihr, wir Ältesten, wir sind Menschen. Die Apostel waren Menschen. Petrus hat gesündigt und Paulus hat Petrus in der Öffentlichkeit ermahnt, weil es eine gravierende Sünde war in Galater. Aber ihr müsst eure Ältesten nicht auf Schritt und Tritt beobachten und bei jeder Kleinigkeit sie anprangern. Es gibt Sünden, wenn ein Ältester diese Dinge tut, die müssen unbedingt angesprochen werden. Wenn wir die Liste aus 1. Timotheus 3 anschauen, wenn ein Ältester dem Wein ergeben ist und es mehrere Zeugen gibt, dann muss diese Sache angesprochen werden. Wenn ein Ältester seine Frau grob behandelt, nicht liebevoll behandelt, immer wieder und immer wieder. Es geht hier auch um Sünden, die kontinuierlich getan werden. Man übertritt immer wieder mal irgendeine Sache, man tut Buße, man kämpft in der Heiligung, man geht voran. Aber wenn man sieht, wenn man beobachtet, ein Ältester, der geht ständig grob mit seiner Frau um. Ein Ältester ist nicht nüchtern in dem Sinne, dass er einfach herumspinnt und geht grob und fahrlässig mit den Geschwistern in der Gemeinde um. Wenn man diese Dinge sieht bei einem Ältesten, wenn er die Qualifikation aus 1. Timotheus 3 nicht erfüllt, dann müssen diese Dinge an die Öffentlichkeit gebracht werden und angesprochen werden. Und ideal ist es natürlich, wenn ein Ältester selber merkt, dass er hier und dort Fehltritte macht, dass er sündigt. Und wenn es auch das Gemeindeleben betrifft, dass ein Ältester diese Sünde bekennt vor der Gemeinde und Buße tut darüber. Das ist, was Paulus hier meint. Es geht hier also, wie gesagt, nicht um Anklagen, wenn dir irgendetwas nicht passt, was der Älteste gemacht hat, sondern wenn er sündigt. Und vielleicht sagst du, dass ich bisher noch nie öffentlich angeklagt habe, meinen Ältesten oder so. Das ist gut, wir erleben das sehr selten. Aber was ist mit deinem Herzen? Wie oft klagst du in deinem Herzen deine Ältesten an, wenn dir irgendetwas nicht passt, was sie gerade wieder gemacht haben oder welche Entscheidung, die sie wieder getroffen haben? Und deinem Herzen kommt eine Anklage vor. Und wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir, wenn unsere Ältesten wirklich ernst besorgt sind um die Seelen der Gemeinde, dass wir sie achten und dass wir sie respektieren und dass wir auch die Entscheidungen mittragen, die sie treffen, sofern sie nicht gegen Gottes Wort gehen. Und sehr darauf aufpassen, dass wenn diese Ältesten auch wirklich gesündigt haben, dass man dort auch den Mut zusammenkraft. Wisst ihr, mit einem Ältesten muss hier genauso umgegangen werden wie mit einem normalen Gemeindemitglied, wenn er sündigt. Jesus lehrt uns in Matthäus 18, dass wenn jemand sündigt, dass er ermahnt werden soll unter vier Augen. Und wenn er nicht hört, dann muss man einen anderen zur Seite nehmen und unter sechs Augen diese Person ermahnen. Und wenn diese Person immer noch nicht hört, dann muss man sie vor die Gemeinde bringen. Genauso muss mit einem Ältesten verfahren werden, wenn er sündigt. Ein Ältester ist kein Heiliger, mit dem man anders umgehen soll. Ich hoffe, das sehen wir hier aus dem Text deutlich. Nun, was ist das Ziel von alledem? Paulus, wieso sollen wir so scharf mit Ältesten umgehen, wenn sie sündigen? Paulus sagt in Vers 20, damit auch die übrigen Furcht haben. Das ist das Ziel. Deswegen soll man die Ältesten, die sündigen, vor allen, also vor der ganzen Gemeinde, ermahnen. Die Sünde aufdecken vor der ganzen Gemeinde, damit auch die übrigen Furcht haben. Und mit den übrigen meint Paulus die anderen Ältesten, die übrigen Ältesten, dass sie Furcht haben, aber mit Sicherheit auch die Gemeinde. Und Paulus geht hier bestimmt nicht auf eine Angstmacherei ein oder will nicht sagen, er mahnt diese Ältesten in aller Öffentlichkeit, damit alle anderen sich fürchten, damit alle anderen Angst haben und nicht dieselbe Sünde begehen. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Paulus meint hier Gottesfurcht, ein ehrfürchtiges, ein gottgefälliges Leben. Deswegen sollen die Ältesten in der Öffentlichkeit ermahnt werden. Wisst ihr, Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott und Gott kann Sünde nicht dulden. Und deswegen wird Gott auch am Tag des Gerichts alle gottlosen Menschen, die nicht durch das Blut von Jesus Christus gerechtfertigt und gereinigt wurden, in die Hölle schmeißen, weil er Sünder und Sünde nicht dulden kann. Das ist eine harte, aber eine wahre Realität. Und wenn wir als seine Kinder sündigen, Sünden, die auch in der Öffentlichkeit angesprochen werden müssen, vor allen Dingen als Älteste, weil wir vorstehen, dann geschieht es dadurch, weil Gott heilig ist und damit durch die Ermahnung sehen wir, dass Gott Sünde nicht duldet. Und der Älteste soll dadurch lernen, Gott mehr zu fürchten. Und die anderen Ältesten sollen dadurch auch lernen, ein Leben in Gottesfurcht zu leben, ein Leben in Ehrfurcht, ein Leben von der Sünde sich abzuwenden und der Heiligkeit nachzufolgen. Und das soll die Gemeinde auch zu Gottesfurcht treiben. Das ist das Ziel mit der öffentlichen Ermahnung. Nicht um eine Angstmacherei hier zu schüren. Indem man lernt, Gott zu fürchten, lernt man gleichzeitig von der Sünde Abstand zu halten. Salomo lehrt es uns oft in den Sprüchen, dort heißt es zum Beispiel in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Wenn ein Ältester also öffentlich ermahnt wird, soll er und die übrigen Ältesten und die ganze Gemeinde lernen, das Böse zu hassen und Gott zu fürchten, von der Sünde Abstand zu halten und ein Leben in Gottes Furcht zu leben. Das ist das Ziel der öffentlichen Ermahnung. Und die Zeit ist fortgeschritten, aber ich denke, wir haben doch in dieser kurzen Zeit gesehen, was die Aufgabe von fleißigen Ältesten ist, wie ihre Aufgabe in den nicht öffentlichen Diensten aussieht, was sie tun in den nicht öffentlichen Diensten, aber auch was ein Ältester tut, der im öffentlichen Bereich dient, also im Wort und in der Lehre. Und dass, wenn diese Ältesten fleißig ihren Dienst tun, dass sie auch doppelte Ehre für würdig geachtet werden sollen. Das heißt, dass ihnen Respekt entgegengebracht werden soll und wenn möglich auch finanzielle Unterstützung. Aber wir haben auch gesehen, dass es durchaus der Fall sein kann, dass Älteste sündigen, dass Älteste in ein sündiges Verhalten hineinfallen und wie wir dann mit diesen Ältesten umgehen sollen. Ich hoffe sehr, dass der Heilige Geist uns auch dabei hilft, wenn es mal, wir hoffen nicht und beten nicht, lasst uns heute dafür beten. Aber wenn es mal der Fall sein sollte, dass ihr einen Ältesten sündigen seht und diese Sache zum Tragen kommen muss, das ist Gottes Wort, das ist ein Befehl, dass wir dann lernen, auch dem uns zu unterordnen und gehorsam zu sein. Und ich will uns auffordern, dafür zu beten, heute und auch regelmäßig für eure Ältesten zu beten und dass ihr genauso wie die Ältesten selber die Last und die Verantwortung sehen, aber auch, dass wir unseren Dienst mit Freude tun, mit Hingabe, weil wir wissen, dass Christus mit uns ist und dass er uns trägt und uns hilft, diesen Dienst auszuführen. Möge Gott diese Worte segnen durch seinen Heiligen Geist. Amen. Lasst uns noch zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, welches so klar ist, so deutlich, so einfach. Alle können es verstehen. Wir brauchen keinen Priester, der uns durch den alleine wir dein Wort verstehen, sondern dein Geist lehrt uns dein Wort. Doch für heute danken wir dir, dass wir so deutlich gesehen haben, welche Aufgaben die Ältesten haben und wie wichtig diese Aufgaben sind und auch wie wir als Gemeinde mit diesen Ältesten umgehen sollen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Anweisungen zu befolgen. Aber auch wenn wir merken, dass ein Ältester in Sünde lebt, dass wir auch hier nicht unsere Augen zumachen, sondern deinem Wort gehorsam sind, dass wir wirklich eine biblische, eine gottwohlgefällige Gemeinde sein können, zu deiner Ehre. Amen.